Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Podcast-Sonderausgabe Einfach mitreden aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Heute ist Sarah Ahrens zu Gast bei mir. Sie ist freiberufliche Übersetzerin und Beraterin für leichte Sprache, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation der Universität Hildesheim sowie Mitglied im deutschen Netzwerk Gesundheitskompetenz. Leichte Sprache, was steckt dahinter und was genau ist daran leicht oder leichter? Wusstet ihr, dass leichte Sprache dennoch festen Regeln folgt, die ein Übersetzer wissen und konsequent anwenden muss, um für die jeweilige Zielgruppe zum Beispiel verlässliche Gesundheitsinformationen zur Verfügung zu stellen? Klingt spannend? Dann hört rein und erfahrt aus erster Hand, wo und für wen leichte Sprache zum Einsatz kommt, welchen Mehrwert leichte Sprache insbesondere im Gesundheitsbereich leisten kann und dass Informationen in leichter Sprache vor allem auffindbar sein müssen, nicht nur für die Zielgruppe, sondern auch das Umfeld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe »Einfach mitreden«. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Ahrens, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir heute das Thema leichte Sprache etwas intensiver beleuchten können und vor allem auch für unsere Hörer und Hörerinnen verständlich machen können. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich drüber sprechen darf.
Wenn wir mal mit so einer Definitionsfrage sozusagen einsteigen, können Sie uns vielleicht erstmal erklären, was genau leichte Sprache eigentlich ist und ist das was, was jeder direkt kann oder muss man das erstmal lernen?
Genau, leichte Sprache ist, wenn man so möchte, eine Reduktionsvarietät des Standards. Man kann das so ausdrücken. Andere ExpertInnen würden es ein bisschen anders auch gerne ausdrücken als Teil des Standards. Und wir setzen das aber so ganz gerne mal in Gegensatz zueinander. Also, dass wir im Grunde das Standarddeutsch haben, das wir kennen, das wir im Alltag sprechen, indem wir Texte den ganzen Tag lesen, indem Bücher formuliert sind, die sich jetzt an Laien richten sozusagen. Und dann gibt's Formen, die sind halt verständlicher als das. Es gibt einfache Sprache, bürgernahe Sprache. Und dann gibt's halt eine eine Varietät, die mit sehr reduzierten Mitteln arbeitet. Das bedeutet, wo wir nicht so viele grammatische Konstruktionen benutzen, nicht so einen großen Umfang an Wörtern, wie wir es in der Standardsprache machen würden. Und da sind wir dann im Bereich der leichten Sprache, wenn wir das wirklich runter reduzieren. Im Grunde, wir sagen, wir haben eine Sache und die bezeichnen wir auch die ganze Zeit nur mit einem Wort. Das bedeutet, wir benutzen keine Pronomen, kein er, sie, es, wie, ihr, sie. Wir benutzen keine Synonyme. Wir bleiben wirklich nur bei einer Benennung für eine Sache. Wir bleiben nur bei Hauptsätzen, benutzen eher keine Nebensätze. Wir machen einen Satz pro Zeile. Da sind wir in der leichten Sprache und dann richten wir uns meistens mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, genau, und aber auch an andere Zielgruppen, je nachdem, wen wir gerade damit adressieren und wer mit dieser Form der Sprache was anfangen kann.
Sie haben gerade schon die einfache Sprache angesprochen. Wenn wir da vielleicht nochmal genauer reinschauen und auch den Unterschied zur leichten Sprache kurz beleuchten. Es ist ja ein bisschen auch ein fließender Übergang, oder?
Genau. Also so wie ich es verstehe, ist es definitiv ein fließender Übergang, weil ich wirklich davon ausgehe, wie sieht die Sprache aus. Also haben wir hier Strukturen, die man der leichten Sprache zuschreiben kann. Es gibt dafür ja auch Regelwerke. Es gibt auch eine DIN-Spec-Norm, die rausgekommen ist. Und auch die einfache Sprache ist nicht in derselben Art reguliert, sage ich mal. Aber es gibt dafür auch inzwischen eine DIN-Norm und so, die man natürlich so ein bisschen interpretieren kann, das ist klar. Aber wenn wir uns halt diese sprachlichen Formen, die man in dieser Art beschreiben und regulieren kann, wenn wir uns die anschauen, dann haben wir definitiv einen fließenden Übergang zwischen dem, was wir als leichte Sprache bezeichnen können und zwischen dem, was wir als einfache Sprache bezeichnen können. Genau, mit der leichten Sprache adressieren wir, wie gesagt, normalerweise Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, sind dann viel im Bereich Inklusion, während wir mit einfacher Sprache alle möglichen Zielgruppen erreichen können, auch natürlich je nach Komplexitätsgrad. Aber da sind wir normalerweise einfach im Bereich der Menschen, die entweder wenig lesen, nicht so viel Leseübung haben oder nicht so gut lesen können oder die halt einfach fachfremd sind sozusagen, also komplette medizinische Laien oder im Rechtsbereich dann ja auch viel, wo wir einfach dann mehr Erklärungen hinzufügen und damit man den Gesprächsgegenstand besser verstehen kann, die Sprache dann vereinfachen, damit man sich im Grunde nur aufs Verstehen des Gegenstands konzentrieren kann und nicht auch noch versuchen muss, dann diese schriftliche Sprache zu verstehen oder die mündliche Sprache. Aber ich beschäftige mich mehr mit dem schriftlichen Bereich und bin da ein bisschen fitter. Genau. Und wir könnten jetzt die Unterscheidung auch noch machen, das machen auch ExpertInnen im Feld, dass man so sagt, okay, auf Level Sprachniveau nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, so A1 und A2 sind wir bei der leichten Sprache, während wir so ab A2, B1, B2 dann in die einfache Sprache gehen. So kann man das auch einteilen, das ist auch manchmal hilfreich und dann kommt es halt in meinen Augen ein bisschen drauf an, wie man das so operationalisiert, aber das ist ja eine Verwendung, die man auch finden kann für den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, dass man was Gemeinsames hat, an dem man sich orientieren kann. Genau.
Wenn wir uns nochmal genauer anschauen, in welchen Situationen leichte Sprache auch wirklich eingesetzt wird, können Sie uns da noch ein bisschen was dazu erklären?
Genau. Mit der leichten Sprache sind wir sehr häufig in solchen Situationen, in denen Informationen an Menschen kommuniziert werden müssen. Also entweder dort, wo eine Verständlichkeit oder eine gewisse Transparenz rechtlich vorgeschrieben ist und da steht dann meistens ja auch Geld für zur Verfügung. Dort kommt im Moment leichte Sprache am meisten zum Einsatz. Also wenn wir bei Datenschutzverordnung sind, dann müssen wir viel in leichter und auch in einfacher Sprache machen. Überall dort, wo Behörden kommunizieren wollen, dort kann man leichte Sprache erwarten. Also wir sind dann im Rechtsbereich, im Verwaltungsbereich, aber auch viel Gesundheitsbereich finden wir leichte Sprache, weil natürlich hier ein besonderer Wert auf Verständlichkeit gelegt wird. Und dann ein anderer Bereich, wo dann weniger so ein rechtlicher Hintergrund im Vordergrund steht und tatsächlich mehr dieser inklusive Gedanke, sind wir dann im Kulturbereich, bei Museen und so, wo wir auch relativ viel leichte Sprache tatsächlich finden. Genau, und wir sind dann aber sehr häufig in Situationen, wo wir sozusagen distanzsprachlich interagieren. Das bedeutet, wir schreiben einen Text für Menschen, die den dann zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort lesen. Also wir haben keine direkte Interaktion zwischen demjenigen, der leichte Sprache produziert und demjenigen, der die leichte Sprache liest. Da, ja, man liest halt einen Text, den jemand vorher einmal geschrieben hat. Es gibt auch Leichtsprache-Verdolmetschung. Auch da besteht aber in der Regel jetzt nicht diese Interaktion zwischen Dolmetscher und denjenigen, die die Verdolmetschung hören. Obwohl ich auch schon gehört habe von Leichtsprache-Dolmetschenden, dass sie sich vorher mit der Zielgruppe einmal besprechen. Das sind manchmal auch eine relativ überschaubare Anzahl an Menschen, die diese Leichtsprache-Verdolmetschung auf einer Konferenz zum Beispiel, auf einer Tagung brauchen. Da kann man sich vorher einmal mit denen besprechen, was die so ja für Ansprüche sozusagen haben an diese Verdolmetschung, kann sich daran orientieren. Aber es gibt keine direkte Interaktion in der Regel zwischen DolmetscherIn und RezipientIn. Und dementsprechend haben wir es dann immer mit einer Situation zu tun, wo jemand produziert die leichte Sprache und jemand anders rezipiert die leichte Sprache, ohne diese direkte Interaktion zu haben.
Sie haben gerade vorhin schon den Gesundheitsbereich angesprochen. Da sind ja verlässliche Gesundheitsinformationen auch einfach ein wichtiger Punkt. Was genau versteht man denn darunter und wie stellt man das auch sicher, dass dann auch wirklich alles ankommt, was ankommen soll?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Gerade im Bereich der verlässlichen Informationen sind wir bei Informationen, die unglaublich umfassend sind. Also das sind Informationen, die sollen besonders transparent sein, die sollen am besten keine Informationen auslassen und die sollen besonders verständlich sein, nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern auch in den Zahlenkonzepten, die da drin vorkommen, auch in dem Fachwissen, das sie vermitteln, weil in Gesundheitsinformationen hat man immer Fachwissen, das vermittelt wird. Das muss auf eine adressatengerechte Weise passieren und das soll halt in verlässlichen Gesundheitsinformationen so sein. Und wir haben dann einerseits diesen Anspruch daran, dass die Information verständlich sein soll, sie soll anwendbar sein, die Leute sollen damit was anfangen können. Und auf der anderen Seite soll so eine verlässliche Gesundheitsinformation zum Beispiel eine Behandlung, aber in ihrer vollen Bandbreite sozusagen darstellen, also inklusive Risiken, inklusive Chancen, inklusive allen Unsicherheiten. Vielleicht weiß man nicht, ob die Behandlung schon wirklich hilft oder man weiß nicht, ob die Behandlung dieser spezifischen Person hilft oder so. Und da, das sollte man auch kommunizieren. Und das ist aber natürlich für eine Patientin, die sich in der Situation sowieso schon unsicher ist, die verunsichert ist, und dann vielleicht noch Schwierigkeiten hat, insgesamt Texte zu lesen und Texte zu verstehen, dann natürlich ein unglaublicher Stressfaktor, der so einen Text auch tendenziell weniger verständlich, weniger anwendbar machen kann. Und da muss man diese Balance finden. Daneben gehört halt zu verlässlichen Gesundheitsinformationen dann auch noch die Transparenz. Wenn wir jetzt wirklich im Bereich Evidenzbasierung sind, dann sind diese Informationen, die sind werbefrei, die sind frei von finanziellen Interessen, die sind auch frei von Interessenkonflikten der Leute, die das erstellt haben. Die geben am besten ihre Interessenkonflikte an. Und die LeserInnen haben ungefähr eine Idee davon, nach welcher Methodik eine Information erstellt worden ist. Und wenn wir jetzt diese ganzen Transparenzkriterien noch mit in so einen Text reinnehmen, in einen leichten Sprachetext, auch in einen einfachen Sprachetext, dann müssten wir eigentlich sehr viel erklären, weil diese ganzen Transparenzkriterien, was ist überhaupt ein Interessenkonflikt? Warum ist das wichtig? Was ist ein finanzielles Interesse? Und was unterscheidet Werbung von den Textinhalten beispielsweise? Das erfordert sehr viel Fachwissen, das wir schon bei Laien, also die gut lesen können und auch gerne lesen, nicht voraussetzen können. Und wenn wir dann noch Laien haben, die entweder keinen Zugang haben zu Standardtexten, weil die einfach zu schwierig geschrieben sind, oder die einfach ja nicht so viel Lesemotivation haben und dementsprechend nicht so viel Übung haben, die haben weniger Zugang zu Informationen, die haben dadurch weniger Vorwissen zu bestimmten Themen oder zu vielen Themen, noch weniger als ein Laie, der sehr gerne liest und sehr häufig liest. Und dann können wir dieses ganze Fachwissen erst recht nicht voraussetzen. Das müsste dann alles erklärt werden, was diesen Text natürlich noch sehr viel länger macht und sehr viel umfassender macht, was nicht ideal ist für Menschen, die nicht gerne, nicht oft und nicht gut lesen. Dementsprechend haben wir da tatsächlich so ein Spannungsfeld, in dem wir auch viel am Arbeiten sind. Ich bin aktiv im deutschen Netzwerk Gesundheitskompetenz. Dort arbeiten wir halt an diesem Spannungsfeld zwischen Evidenzbasierung und leichter und einfacher Sprache. Wie bringen wir diese Verständlichkeit mit diesen umfassenden Informationen unter einen Hut? Das ist ein sehr spannendes Thema, wo wir überhaupt noch nicht alles wissen und wo wir immer um jeden Input dankbar sind.
Das heißt, genau in diesem Spannungsfeld kann leichte Sprache dann im besten Fall eine quasi Brücke bauen, die dann auch für diese Verständlichkeit sorgt und vielleicht auch das Vorwissen irgendwo vermitteln kann und damit eben dann auch einen echten Mehrwert für den Patienten, die Patientin und auch das ganze Umfeld bietet, oder?
Genau. Ich würde sagen, in dem Spannungsfeld kann dadurch geholfen werden, aber es gibt auch Grenzen für die leichte Sprache in diesem Spannungsfeld. Also ich glaube nicht, dass wir tatsächlich zielführend und sinnvoll alle diese Ansprüche, die an die verlässliche Gesundheitskommunikation tatsächlich in leichter Sprache immer so gut umsetzen können, zumindest nicht in schriftlichen Texten. Wenn wir dann einen schriftlichen Text haben, der grundsätzlich erstmal da ist und informiert und den dann ergänzen durch möglicherweise Audiotexte, Videotexte, durch das persönliche Gespräch, dann ist, glaube ich, den Menschen sehr viel mehr geholfen, als wenn wir da jetzt eine Standardinformation, eine evidenzbasierte oder eine fachliche evidenzbasierte Information in einen sehr umfassenden, leichten Sprachetext übersetzen. Aber genau da versuchen wir gerade rauszukriegen, wie hilfreich kann leichte Sprache sein in dem Spannungsfeld und möglicherweise, wo gelangt sie an ihre Grenzen, gerade wenn wir sie in schriftlicher Form anwenden. Aber für das Umfeld hat es definitiv einen Mehrwert, so einen Text in leichter Sprache zu haben, weil das Umfeld für, naja, Menschen, die halt sich gerade in dieser Gesundheitssituation befinden, die gerade verunsichert sind, die vielleicht auch nicht so viel Zugang zu Informationen haben. Und dann ist man ja auch noch in, wie gesagt, in einer Stresssituation, in der man sich mit diesen ganzen Informationen auch sehr schlecht verstehend auseinandersetzen kann. Und da ist das Umfeld dann ganz besonders wichtig. Aber auch das Umfeld sind ja nicht immer GesundheitsexpertInnen. Also auch das Umfeld muss ja diese Informationen erstmal lesen und verstehen. Und was die leichte Sprache und auch die einfache Sprache machen, ist, die geben ganz viele Erklärungen für Konzepte, die eventuell nicht, die man im Alltag einfach so nicht hört, für bestimmte Wörter, die man im Alltag so nicht hört. Und diese Erklärungen können dann andere Leute, die gut lesen, die gerne lesen, die geübt sind im Lesen, dann wieder verwenden, um das weiterzugeben an Menschen, die weniger Zugang noch zu Texten haben. Also das Umfeld kann hier ganz viel unterstützen und die leichte Sprache kann das Umfeld darin unterstützen, halt diese Erklärung zu geben und ein Fachthema verständlich zu machen.
Wenn wir uns das tägliche Leben von Patienten und Patientinnen da auch nochmal genauer anschauen, was gibt es denn eigentlich in leichter Sprache und welche Herausforderungen gibt es da für Betroffene auch?
Also wir haben in leichter Sprache schon anfangs gesagt, relativ oft diese Informationen, die in irgendeiner Weise von anderen Menschen vorgeschrieben sind. Also wir haben selten die Situation, dass Menschen nach ihrem Informationsbedürfnis gefragt werden und dann machen wir die Texte, die sie wollen. Dafür gibt's keine Finanzierung. Was wir aber bezahlen können sozusagen und was dementsprechend auch produziert wird, ist, wo eine Institution sagt, diesen Text brauchen wir jetzt auch in leichter Sprache und deswegen produzieren wir den auch in leichter Sprache. Beispielsweise diese ganzen Datenschutzsachen, manchmal AGBs und halt Rechtsinformationen sind das sehr häufig, die dann aus Transparenzgründen in leichte Sprache übersetzt werden. Und das sind aber nicht immer die Informationen, die PatientInnen bräuchten oder wollen. Und dementsprechend haben wir da gerade tatsächlich so ein bisschen auch wieder ein Spannungsfeld zwischen dem Angebot, das es gibt und dem, was die Leute tatsächlich lesen möchten. Aber bei den Gesundheitsinformationen sind wir natürlich dann dabei, da ist jede Information, jede gute und verlässliche Gesundheitsinformation in leichter Sprache schon eine große Hilfe, weil es einfach so viele Menschen gibt, die da fachextern das verstehen müssen und die diese Fachkonzepte verstehen müssen. In meinen Augen fokussieren wir uns zu viel auf den schriftlichen Bereich noch. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die wir haben, weil wir nun mal Menschen adressieren, die Schwierigkeiten haben mit dem Lesen. Aufgrund dessen, wie die Texte konzipiert sind, aber auch dadurch, dass wir in Deutschland so viele schriftliche Texte konzipieren und die ganzen Informationen in schriftlichen Texten stecken. Wenn wir jetzt mehr verlässliche Gesundheitsinformationen auch in audiovisuellen Medien hätten, in YouTube-Videos, in, weiß ich nicht, für Plattformvideos, in Podcasts ja beispielsweise auch. Wenn man da zugänglichere, verständliche Informationen hat, die auch einfach formuliert sind oder leicht formuliert sind, dann wäre, glaube ich, vielen Menschen schon viel geholfen. Diese Informationen müssen aber nicht nur da sein, die müssen für die Menschen auch auffindbar sein im Alltag. Viele Menschen, gerade wenn wir dann über Menschen reden, die in Einrichtungen wohnen, die haben nicht immer Zugang zum Computer und zum Internet. Und das bedeutet auch nicht nur, dass sie keinen Zugang haben, sondern auch, dass sie es nicht unbedingt gewöhnt sind, dieses Gerät zu benutzen. Na, das kann für Smartphone gelten, das kann für den PC gelten. Und wenn wir dann die ganzen Informationen natürlich übers Internet bereitstellen, auch Videos, auch Audios und auch schriftliche Texte, dann werden die diese Menschen nicht erreichen. Und da müsste man dann schauen, welche Ansätze es noch gibt, was man noch machen könnte, dass möglicherweise Peer-Ansätze sind oder wo man die Betreuer und das Umfeld noch mehr ins Boot holt. Da könnte man dann weiterhin drüber nachdenken. Aber erstmal haben wir diese relativ schwierige Situation, dass wir hauptsächlich online leichte Sprache kommunizieren, hauptsächlich in schriftlichen Medien leichte Sprache kommunizieren, aber wir Zielgruppen adressieren, die nicht unbedingt online sind und die einfach nicht gut und oder nicht gerne lesen.
Wenn wir da uns auch die Forschung in dem Bereich mal ansehen, welche Fortschritte gibt es da eigentlich und was passiert da auch tatsächlich in der Forschung?
Also die leichte Spracheforschung ist letztendlich ein Bereich, den man in viele verschiedene Bereiche auch einordnen könnte. Also ich komme jetzt aus der Übersetzungswissenschaft, man kann sich aber auch aus dem Bereich der Germanistik nähern oder aus anderen kommunikationswissenschaftlichen Disziplinen, auch aus dem Bereich der Inklusion und Pädagogik gibt es Menschen, die sich mit der leichten Sprache beschäftigen und beide Ansätze sind gut, um das Feld insgesamt voranzubringen. Also die einen sind dann mehr auf der sprachlichen Ebene unterwegs, die anderen mehr auf dieser Nutzungsebene. Also wer liest das, was brauchen die Menschen und wie bekommt man im Grunde die Sprache und diese kommunikative Situation so richtig unter einen Hut? Also das Feld ist unglaublich interdisziplinär und es passiert relativ viel und ich kann jetzt mehr über den sprachlichen Bereich sagen. Und da sind wir viel dabei zu überprüfen, ob die Regeln der leichten Sprache, die wir jetzt schon haben und die sich ja auch schon in den letzten Jahrzehnten etabliert haben, ob die tatsächlich hilfreich sind, für welche Gruppen die hilfreich sind, ob die tatsächlich zu mehr Verstehen beitragen. Es gibt einige Regeln, die machen viel für die Lesbarkeit von Wörtern, zum Beispiel so Worte zu segmentieren mit einem Bindestrich. Ob das dann hinterher Auswirkungen auf das Verstehen hat, kann man, ja, ist nicht immer gegeben, aber wenn die Lesbarkeit schon mal ein bisschen besser ist, dann kann man davon ausgehen, dass hinterher der Text auch besser verstanden wird, weil man hat ja eine Hürde auf einer Ebene dieser Textrezeption weggenommen. Dazu gibt es natürlich Studien, also es hängt nicht alles nur mit dem bloßen Textverstehen zusammen, sondern einfach auch manchmal, wie leicht ist ein Text lesbar und wie gut kann ich auch einen Text anwenden, weil es ist auch manchmal so, ich habe zwar jetzt eine Information verstanden, ob ich sie dann aber später im Alltag auch umsetzen kann und umsetzen möchte, ist dann nochmal eine andere Sache. Also man kann sich leichte Sprachetexte auf ganz verschiedenen Ebenen angucken und dementsprechend auch die leichte Sprache-Regeln auf verschiedenen Ebenen angucken. Man kann sich angucken, welche fachsprachlichen Elemente in leichter Sprache noch übrig bleiben sozusagen, weil nur weil man einen Text jetzt in leichter Sprache formuliert hat, aber wir immer noch im Gesundheitsbereich sind, findet man ja beispielsweise immer noch Fachtermini. Und da zu gucken, welche fachsprachlichen Elemente bleiben eigentlich über, wenn wir einen Text aus dem Fachlichen in leichte Sprache übersetzen, ist ein spannender Ansatz. Auch wie Übersetzungsprozesse aussehen, an welchen Schritten und in welcher Art auch die AdressatInnengruppen, also Prüfgruppen zum Beispiel, mit einbezogen werden, ist eine interessante Sache. Auch welche Tools ÜbersetzerInnen benutzen, da sind wir auch zum Beispiel im Bereich KI. Was da schon geht, ist eine spannende Frage. Und was es auch gibt, sind so Textvergleiche, also wie sehen unterschiedliche leichte Sprachetexte aus oder unterschiedliche Komplexitätsstufen. Also man kann ja auch einen und denselben Text sozusagen in Standardsprache, einfacher Sprache und leichter Sprache produzieren, wie sich diese Texte vergleichen. Und dann gibt es auch Forschung dazu, wie sich in den letzten Jahrzehnten Textsorten rauskristallisiert haben in leichter Sprache, weil es vor einiger Zeit immer noch hieß, ja, in leichter Sprache gibt es gar keine Textsorten. Die Texte haben alle ungefähr die gleiche Funktion und werden im gleichen Kontext verwendet. Und jetzt hat sich aber schon das ein oder andere rauskristallisiert und wir haben in den verschiedenen Fachbereichen auch verschiedene Textfunktionen und dementsprechend verschiedene Textsorten. Also wenn wir da in den Rechtsbereich, in den Gesundheitsbereich beispielsweise gucken und ein bisschen vergleichen, dann finden wir unterschiedliche Arten von Textsorten. Das können wir langsam schon feststellen. Dazu gibt es im Feld auch Forschung. Und was uns noch ganz besonders, also was mich noch ganz besonders interessiert und ich hoffe, andere interessiert es aber auch, sind, wie Zahlen zum Beispiel kommuniziert werden. Das finde ich für den Gesundheitsbereich besonders interessant, weil wir viele Risiken kommunizieren. Wir kommunizieren Wahrscheinlichkeiten und das ist schon für Fachexperten nicht so ganz leicht, diese Zahlenkonzepte richtig zu verstehen und richtig weiter zu kommunizieren. Noch weniger leicht ist es dann für LaiInnen und besonders schwierig ist es dann natürlich für Menschen, die diese Art von Kommunikation insgesamt nicht gewöhnt sind, weil sie beispielsweise diesen Zugang zu Texten nicht haben. Und da sind wir halt wieder in der leichten Sprache. Interessant ist dann halt auch noch, wie Visualisierung ins Spiel kommt, wie Bilder verwendet werden, wie Diagramme benutzt werden können. Da sind wir dann so ein bisschen zwischen Visualisierung und Zahlenkommunikation. All das sind Desiderate, die mich besonders interessieren und die ich für den Gesundheitsbereich und die Textsorten im Gesundheitsbereich auch besonders spannend finde.
Eine kurze Nachfrage dazu, weil Sie gerade künstliche Intelligenz schon angesprochen haben. Wenn ich jetzt einem Patienten oder einer Patientin helfen möchte und ich habe einen Text, der eben nicht in leichter Sprache ist und ich nehme diesen Text, kopiere den in ein KI-Tool hinein und sage, hier mach mir daraus doch bitte mal einen Text in leichter Sprache. Wie zuverlässig ist das denn heute schon? Also wenn wir da mal uns auch die bekannten Tools wie ChatGPT oder ähnliches anschauen.
Also wenn wir jetzt in der Situation bleiben, dass wir beispielsweise, wir sind eine Gesundheitsexpertin, die mit jemandem kommuniziert, der eine leichte Sprache, einen Bedarf an leichter Sprache hat und wir versuchen was zu erklären, dann sehe ich den Schaden nicht, ChatGPT an dieser Stelle zu benutzen, weil dann haben wir eine Fachperson dabei, die bewerten kann, was ChatGPT gerade aus diesem Text gemacht hat, den ich entweder reingegeben habe oder die Frage, die ich gestellt habe. Die Fachperson kann sofort bewerten, wie sind die Informationen korrekt? Fehlt da noch irgendwas Wichtiges? Was möchte ich noch hinzufügen? Und ChatGPT gibt im Grunde dann Formulierungsvorschläge. Also in diesem Szenario sehe ich keinen Schaden darin, ChatGPT oder andere KI-Tools zu verwenden. Wo die Schwierigkeiten anfangen, sind, wenn Laien sich das alleine erklären lassen. Also wenn die ChatGPT fragen, ich habe dieses Konzept nicht verstanden, kannst du mir das bitte erklären? Und im Grunde dann das, was von ChatGPT kommt, möglicherweise für bare Münze nehmen. Wir sind da dann im Feld Media Literacy und natürlich auch AI Literacy. Und schon die Media Literacy ist insgesamt nicht unglaublich hoch, genauso wie die Gesundheitskompetenz ja auch nicht unglaublich hoch ist. Es ist schwierig, Gesundheitsinformationen zu bewerten. Und wenn wir jetzt da KI ins Spiel bringen, die mir erstmal plausible Informationen rausgibt, wo ich dann aber aufpassen muss, okay, die Informationen könnten an vielen Stellen nicht stimmen, aber ich weiß ja nicht, ich kann schlecht bewerten, an welchen Stellen, dann sind wir in einem Bereich, wo es tatsächlich ziemlich heikel wird. Also ich glaube, wenn wir wirklich eine Fachperson haben, die noch filtern kann und die sehen kann, oh, das ist jetzt aber ein Fehler, das darf ich nicht weiter kommunizieren, ich glaube, da können wir KI sinnvoll verwenden, aber tatsächlich ein bisschen gefährlich kann es da werden, wo Laien diese Chatbots alleine zu Hause benutzen und möglicherweise nicht die Art Literacy haben, nicht die Kompetenzen haben, zu gucken, was kann ich davon eigentlich glauben und was müsste ich jetzt eigentlich nochmal googeln.
Gerade im Internet haben wir ja wahnsinnig viele Informationen zu quasi jedem Thema. Wie findet man gerade dort denn eigentlich Inhalte in leichter Sprache?
Genau, Inhalte in leichter Sprache sind in der Tat nicht total leicht zu finden im Internet, weil die nicht gut suchmaschinenoptimiert sind. Also oft ist es schon besser, wenn man weiß, wo man gucken muss. Das ist aber insgesamt ja auch für Gesundheitsinformationen der Fall. Also da nehme ich am besten auch nicht unbedingt das erste Ergebnis von Google, sondern schaue vielleicht nach verlässlichen Quellen. Wenn wir jetzt bei leichter Sprache gucken, dann haben wir relativ oft die Situation, dass wir das mit Internetportalen, die verlässlich sind, die evidenzbasiert sind, zu tun haben, die aber den Zielgruppen und also den Zielgruppen der leichten Sprache, aber auch LaiInnen, die Standardsprache lesen würden, nicht unbedingt bekannt sind. Das ist beispielsweise der Krebsinformationsdienst, das sind beispielsweise gesundheitsinformation.de. Da hat man das hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, dass man dort gucken könnte und dass die auch leichte Sprache anbieten. Was eventuell Menschen, die schon von leichter Sprache wissen und wissen, das ist für mich, also wenn ich leichte Sprache sehe, dann weiß ich, das ist ein Text, mit dem ich gemeint bin, der für mich gemacht ist sozusagen, den sagt Special Olympics ja schon sehr häufig was. Special Olympics haben ein Gesundheitsportal in leichter Sprache, das heißt Gesundheit leicht verstehen. Und dort findet man verlässliche Gesundheitsinformationen, verständlichkeitsoptimiert und kann sich dort umschauen, kann dort navigieren und dort wird auch regelmäßig ergänzt und nachgearbeitet.
Zum Abschluss, gibt es denn etwas, das Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch mitgeben wollen?
Genau, also ich glaube, dass gerade der Gesundheitsbereich und leichte Sprache im Gesundheitsbereich ein Feld ist, da können sich Menschen, die Erfahrung haben mit leichter Sprache, mit den Zielgruppen der leichten Sprache, mit Verständlichkeitsoptimierung, mit Texten insgesamt, die können sich, glaube ich, ziemlich leicht einbringen. Es gibt viele, viele verschiedene Arbeitsgruppen. Ich habe schon natürlich unser deutsches Netzwerk Gesundheitskompetenz erwähnt, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Gruppen, bei denen man sich beteiligen könnte, um über leichte Sprache oder über andere Formen der Kommunikation sich auszutauschen, einzubringen, wie die Zielgruppen repräsentiert werden können, werden sollten. Und es gibt auch dort die Möglichkeit, sich als Prüfgruppen sozusagen selbst auch einzubringen. Also es gibt auch schon gewisse Stammtische und andere Arbeitsgruppen, wo dann PrüferInnen mit ihren Prüfgruppen sich unterhalten über ein bestimmtes Thema und andere ExpertInnen oder andere aus dem Feld können zugucken und können dort was lernen. Und in ähnlichen Gruppen und in ähnlichen Netzwerken kann man sich immer wieder einbringen und halt das andere von der eigenen Expertise und Erfahrung profitieren. Und das muss alles nichts Akademisches sein. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel von den PraktikerInnen in dem Feld lernen, die einfach jetzt schon seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten, leichte und einfache Sprachetexte produzieren, die schon ganz viel Erfahrung damit haben, wie man Zahlenkonzepte formuliert und die wissen, wie ist das bei den Prüfgruppen angekommen, was hat funktioniert und was nicht. Und diese Erfahrungswerte in solchen Arbeitsgruppen zu haben, ist, glaube ich, ungemein wertvoll und kann dann Positionspapiere, White Paper und so weiter rausbringen, die man dann wieder anderen ExpertInnen zur Verfügung stellen kann, dass man dieses ganze Feld mit seiner Expertise bereichert.
Ja, vielen Dank für die Einblicke und dass wir dieses Thema beleuchten konnten und vielleicht der ein oder andere das jetzt auch ein bisschen besser verstanden hat, wann man leichte Sprache einsetzt, was auch der Unterschied zur einfachen Sprache ist und warum wir all das eigentlich haben. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.